Hallo Carola.
Hallo Olaf, mit wem sprechen wir heute?
Wir sprechen heute mit einem jungen Mann, der Unternehmer ist und zwar ein sehr erfolgreicher und nebenbei sogar einen Steuerberatertitel mit sich führt.
Genau, er hat gesagt, dass er sich eher als ein Unternehmer mit Steuerberatertitel sieht, als einen klassischen Steuerberater. Der hat sehr viele sehr spannende Sachen erzählt. Was hat dich denn beeindruckt?
Also mich hat besonders beeindruckt, dass er gesagt hat, dass Steuerberater durchaus darauf achten sollten, eine Kanzlei zu führen, die zu ihrem Lebensentwurf passt, als nur ausgelastet zu sein. Das finde ich einen sehr interessanten Denkansatz, den man durchaus mal nachverfolgen kann.
Wir haben eine ganze Folge mit spannenden Insights und praxistauglichen Tipps und laden euch herzlich ein, uns jetzt zuzuhören, wenn wir uns mit dem Steuerberater Ken Kuiper unterhalten. Bis gleich.
Bis gleich.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.
Moin zusammen. Ich begrüße heute im Podcast-Studio Ken Kuiper. Er ist Steuerberater und Gründer der Novist Schulungssysteme. Und von seinem LinkedIn-Profil haben wir da eine Menge drüber gelernt. Und zu digitalen Prozessen und lernenden Steuerkanzleien werden wir auch gleich nochmal die ein oder andere Frage stellen. Hallo Ken, grüß dich.
Hallo Olaf, danke für die Einladung.
Hallo Ken, herzlich willkommen natürlich auch von mir. Sag mal, ihr kennt euch jetzt ja auch schon wieder, ne? Wieso kennen sich eigentlich immer alle? Wo habt ihr euch denn kennengelernt?
Also Olaf und ich haben uns vor einiger Zeit mal kennengelernt im Rahmen der allgemeinen Kanzleibetreuung. Also wir nutzen bei mir in der Kanzlei selber auch Lexware Office und wir haben uns auch auf der Steuerberater Expo in München wieder getroffen.
Richtig, genau. Und die Steuerberater München Expo in München kann ich mich besonders gut erinnern. Da bist du nämlich mit dem Mikrofon rumgelaufen und da hast du interviewt und hast du ein Interview mit mir geführt und wir haben uns so ein kleines bisschen unterhalten. Das fand ich eine ganz großartige Geschichte, weil normalerweise stelle ich die Fragen. Und was außer Interviews hast du auf der Steuerexpo da gemacht?
Ja, wir waren mit Novist als Aussteller dort und haben unsere, ich sage jetzt mal, Schulungslösung, beziehungsweise mittlerweile ist es eigentlich eine vollwertige Beratungsplattform, ein vollwertiges System, was einen dabei unterstützt, das Kanzlei-Fulfillment zu optimieren. Das haben wir dort vorgestellt.
Ja. Und wir sind da so ein kleines bisschen ins Plaudern gekommen und das fand ich sehr, sehr angenehm. Du hattest dann erzählt und das wirst du wahrscheinlich sogar noch besser wissen als ich, dass du schon weit über 50 Lexware Office-Mandate hast, die du in der Kanzlei betreust. Wie ist es dazu gekommen? Was war für dich da der ausschlaggebende Punkt?
Also Lexware Office ist ja eine Lösung, die ich schon sehr lange im Blick habe. Gibt es ja auch schon sehr lange. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass so irgendwann Mitte der 2010er das losging, dass es eben nicht nur die Lösung Steuerberater für die Buchhaltung oder komplett irgendwie mit Excel selber machen gab, sondern dass sich immer mehr diese Tools wie Lexware Office entwickelt haben, mit denen man auf einmal Rechnungen schreiben konnte, mit denen man Bank anbinden konnte, mit denen man eben auch schon bestimmte Dinge buchen konnte. Und seit dieser Zeit habe ich das im Prinzip auch im Blick. Hatte, bevor ich selber Steuerberater war, auch mehrere Selbstständigkeiten schon gehabt, habe mich also unternehmerisch so ein bisschen auch ausprobiert und habe eigentlich bei fast jedem dieser Projekte auch Lexware Office selber genutzt, um halt Rechnungen zu schreiben und Co. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich kenne das Tool sehr gut, also macht es Sinn, dass wir das eben auch als Vorsystem in der Kanzlei nutzen, um die Zusammenarbeit mit Mandanten zu gestalten. Und das haben wir angefangen, haben das auch gemacht und das funktioniert soweit sehr gut, wenn man denn weiß, für welche Mandatsgruppen auch Lexware Office die richtige Lösung ist.
Ja, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen näher zu, aber das ist absolut richtig, das ist ein wichtiger Punkt, ja.
Du hast also, sag ich mal, überdurchschnittlich viele Erfahrungen mit der Software gemacht, das stimmt, das ist 2012 hat das angefangen als Rechnungsprogramm und ist jetzt ja ein ganzes Universum an Möglichkeiten. Fließt das denn auch in deine Dozententätigkeit mit ein, dein Wissen über Lexware Office?
Ja, ich habe, also mein Leben ist eigentlich zweigeteilt. Ich habe mit der Novist GmbH eine Lösung geschaffen für Kanzleien, um quasi das Fulfillment in Kanzleien zu optimieren. Und parallel dazu habe ich auch selber noch einen YouTube-Kanal. Der hat jetzt aktuell so um die 15.000 Abonnenten. Der richtet sich aber eher an Selbstständige und Unternehmer. Und darüber bieten wir auch Kurse an für die andere Seite, für die Mandantenseite. Und da haben wir natürlich schon viele Videos gemacht, wo Lexware Office in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat. Und wir haben auch einen eigenen Kurs dafür. Man muss ja sehen, es ist schon sehr einfach in der Bedienung. Also eigentlich braucht es keinen Kurs, um Lexware Office zu beherrschen. Der Kurs, den wir aber zum Beispiel gemacht haben, der ergänzt das halt nochmal mit einigem an wissen, was bedeutet eigentlich Reverse-Charge-Verfahren. Und so ein paar Sachen in der Software sind ja auch so ein bisschen speziell. Also wie buche ich jetzt eine 1%-Regelung vom Elektroauto? Das ist ja, die Funktion gibt es, man muss aber wissen, wie sie bedient wird. Und da helfen halt den Selbstständigen nochmal mit einem gewissen theoretischen Hintergrund, sich in die Lösung besser reinzufinden.
Jetzt sind wir schon wirklich tief ins Thema eingestiegen, aber wir würden ganz gerne noch, nachdem wir jetzt wissen, was du beruflich machst und wo deine Leidenschaft liegt, haben wir noch so eine Kennenlernrunde, das nennen wir das Fußnotenspiel, so drei Fakten über dich, die vielleicht nicht unbedingt auf einer Visitenkarte oder in der zweiten Zeile vom LinkedIn-Profil stehen, sondern Dinge, die du, ich sag mal, auf einer Cocktailparty nicht bei der Begrüßung sagst, so was so... Um dich ein bisschen kennenzulernen. Was wäre da interessant von dir zu wissen?
Drei Fußnoten zu unserem Gast. Unser heutiger Gast hat sich in der Branche bereits einen Namen gemacht. Was die wenigsten aber wissen, es gibt drei Dinge, die man so nicht vermutet hätte. Los geht's!
Also Fakt Nummer eins, ich sehe mich eher als Unternehmer als Steuerberater. Also ich würde mich eher bezeichnen als Unternehmer mit Steuerberatertitel als jetzt nur als Steuerberater. Weil mich diese Themen eher umtreiben. Fakt Nummer zwei, ich bin sehr kreativ, was ja auch ein bisschen konträr zu der klassischen Rolle des Steuerberaters ist. Also spiele auch selber Klavier und ja, setze auch gerne irgendwelche Sachen im digitalen Bereich kreativ um. Fakt Nummer drei, da müsste ich jetzt schon fast überlegen. Ja, Fakt Nummer drei ist, ich arbeite halt sehr viel, ne? Also ich gehöre schon zu den Leuten, die auch so 12, 13, 14 Stunden am Tag eigentlich nonstop am Arbeiten sind. Und das macht mir aber auch großen Spaß. Das ist jetzt nicht so, als wäre das für mich eine riesengroße Belastung, sondern das ist was, wo ich auch drin aufgehe. Ich habe mir extra de facto sogar einen Hund gekauft, der mich ab und zu mal zwingt, auch rausgehen zu müssen, auch mal eine Pause zu machen.
Dann haben wir im Prinzip ja schon vier Tatsachen. Also du hast einen Hund, du spielst Klavier, du bist sehr kreativ. Ja,
jetzt kann man zusammenfassen.
Okay, alles klar.
Ich muss noch mal zurück zu eurem Kennenlernen gehen mit meinen Fragen. Hattet ihr euch ursprünglich mal kennengelernt, weil du Fragen an die Kanzleibetreuer hattest oder ging es da um euer Schulungssystem? Was hast du den Olaf gefragt und hast du eigentlich dieses Starterpaket mal absolviert? Kennst du das Starterpaket?
Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass es muss Anfang 2024 oder Mitte 2024 gewesen sein. Da ging das mit meiner kleinen Kanzlei gerade los. Da hatten wir die ersten Mandate auf Lexware Office und da gab es dieses Angebot, dass man mit einem Kanzleiberater spricht. Das habe ich dann einfach wahrgenommen, weil es ja auch diese Lexware Office Top-Kanzlei-Siegel gibt und Co. Da wollte ich mit Olaf mal sprechen, was man quasi für Bedingungen erfüllen musste. Und das war so unser erster Kontakt. Also wir haben uns hauptsächlich einfach nur um die grundlegenden Sachen, wie arbeiten Kanzleien und Kanzleiberater bei Lexware Office zusammen unterhalten. Und ich habe ansonsten, bevor ich Steuerberater war, vor Jahren schon dieses Lexware Office Coach-Siegel mal gemacht und auch diese Kurse durchgearbeitet, die dort angeboten werden. Aber das war der erste Berührungspunkt.
Ja, cool, ja. Ja, und ist bei euch dann irgendwie auch immer das Feedback der Mitarbeiter eingeflossen, die mit Mandanten mit Lexware Office gearbeitet haben in deine Prozesse? Oder hast du die Mandanten befragt, nachdem du das Starterpaket hattest? Wie ist da dein Vorgehen gewesen?
Also für mich ist immer die Frage in der Kanzlei, und das rate ich auch unseren Novist-Kunden, welche Lösung passt zu dem Mandat in Summe am besten. Es gibt ja viele Kanzleien, die fahren auch so ein bisschen mit dem Mindset, lass uns mal irgendwie Dativ-Unternehmen online für alles nutzen. Und Dativ-Unternehmen online, das muss man sagen, ist ja auch keine schlechte Lösung. Sie ist sehr universell, aber es passt halt nicht zu jedem. Und es gibt halt Mandanten, die sagen, ich will das aber nicht, aus welchen Gründen auch immer, weil mir vielleicht die Bedienung bei LexiOffice besser gefällt, weil es Funktionen gibt, die mir Dativ-Unternehmen online zum Beispiel nicht bietet. Und ich bin immer ein großer Gegner davon, wenn die Kanzlei dann anfängt, dem Mandanten das ausreden zu wollen. Also ich gehe nicht so weit, dass ich sage, jede Kanzlei muss jetzt immer zwingend LexiOffice als Duo-Ersatz nutzen, sondern für mich liegt sowieso die Kunst der Steuerberatung darin, die Kombination aus Tools zu finden, weil es wird in Zukunft immer mehr über Schnittstellen laufen. Ja. Aber ich würde halt immer davon ausgehend überlegen, was ist für den Mandanten die beste Lösung. Und da ist halt bei vielen Mandaten, wenn sie in ein bestimmtes Profil passen, Lexware Office für mich auf jeden Fall vorne mit dabei. Und wenn ich dann sage, das ist das Tool, was wir gerne nutzen würden in dem Mandat, klar, dann habe ich natürlich den Nachteil in Anführungszeichen, dass ich meine eigenen Mitarbeiter darin schulen muss, wie jetzt der Workflow mit Lexware Office funktioniert, weil der natürlich ein bisschen anders ist als mit Dativ-Unternehmen online. Auf der anderen Seite kann man das ja, wenn man das wirklich mal runterbricht, auf 3, 4, 5 Tools runterbreche in Deutschland, die wirklich relevant sind, mit denen du jeden Case abgedeckt bekommst. Und dann ist einfach nur noch die Frage, in welchen dieser Workflows passt jetzt dieser Mandant gerade rein. Und dafür haben wir natürlich mit Novis dann auch diese ganzen Kurse und Inhalte gemacht, damit die Kanzleien das alles nicht mehr selber rausfinden müssen, sondern damit sie das schon genau gezeigt bekommen und gesagt bekommen, pass auf, wenn du den Fall hast, nimmst du bitte den Prozess und wenn du den Fall hast, nimmst du bitte den.
Kennen. Wir haben dich als Experten eingeladen, um jetzt mal zwei Themen so ein bisschen mehr zu beackern, die auch so gut miteinander verknüpft sind. Nämlich einmal diese Generation Z, über die ja immer alle schlagen, die jetzt in den Kanzleien aufschlagen und deren Aus- und Fortbildung bis hin zu Prüfungen. Und deswegen meine Frage, ist denn die Gen Z so souverän digital unterwegs, wie wir uns das immer vorstellen und wie das immer alle behaupten?
Ich würde sagen, ja. Also es wird ja über die Gen Z viel gesprochen. Ich kann das ehrlicherweise nie so richtig vergleichen, weil ich die anderen Generationen nicht kenne. Ich bin ja selber, glaube ich, irgendwo zwischen der Generation Y und Z. Ich müsste jetzt nochmal gucken, wie das definiert ist vor den Geburtsjahren. Aber ich hab den subjektiven Eindruck, es gibt halt bei der Gen Z zwei verschiedene Typen. Die einen kannst du extrem gut gebrauchen. Und die sind auch in all den ganzen digitalen fit, weil die damit aufgewachsen sind. Ich bin ja selber auch schon in Zeiten von Computern und Smartphones aufgewachsen. Also die können das. Und die anderen kannst du halt komplett mit der Pfeife rauchen und da gibt's auch nichts dazwischen. Aber ich vermute mal, ich stelle jetzt diese steile These auf, das war wahrscheinlich bei den vorherigen Generationen auch so. Da hat man sich nur nicht so drüber aufgeregt. Aber ja, die Leute, die du gebrauchen kannst, sind meistens schon digital affin. Die wissen schon, wie eine Software irgendwie bedient wird und wie eine, was so die Designgrundlagen einer Benutzeroberfläche sind. Und die tun sich da auch nicht so schwer, sich in eine neue Software reinzuarbeiten. Das würde ich schon sagen. Ich finde das halt schwer, das irgendwie auf die Gen Z runterzubrechen. Sondern das sind ja bestimmte Charaktere, die es in jeder Generation gibt, die halt immer schon sich für Dinge begeistert haben und die auch immer schon mit, ich sag mal, vorne mit dabei waren, sich neue Dinge anzueignen. Also für mich ist das eher eine Frage des Mindsets. Sehe ich Dinge als Risiko oder sehe ich Dinge als Chance oder schaue ich zuversichtlich in die Zukunft oder eben auch nicht, ist für mich mein Glas halb voll und halb leer und das hast du, glaube ich, auch in jeder Generation, dass halt viele sagen, für mich ist das Glas immer halb leer und ich bin den ganzen Tag am Meckern, da sind die Deutschen sowieso immer sehr gut drin, also das hast du auch in jeder Generation, aber diejenigen, die halt aus dieser Generation kommen und die halt ein gesundes Mindset haben und sagen, ich will einfach schauen, was mich erwartet, welche Chancen sich ergeben. Ich will irgendwie auch nicht oder ich will mich nicht so leicht ersetzbar machen. Ich will auch jemand sein, der auch eine Fähigkeit hat, die auch im Zeitalter von KI noch eine Rolle spielen wird. Die Leute gehen natürlich vorne mit und die fuchsen sich in alles rein und in Software rein. Aber das, ob das jetzt die Mehrheit ist oder nicht, da wage ich keine Prognose.
Das würde ich auch würde ich auch nicht machen. Also das ist, wäre auch, glaube ich, ein bisschen übergriffig und wäre wahrscheinlich auch noch Vorurteilen behaftet und das wollen wir hier überhaupt gar nicht. Mir fällt da gerade ein, wo du gerade sagst, das ist ja Gen Z und wir haben dir einen Umschlag zugeschickt, den du zum ersten Mal, und das finde ich besonders spannend, nicht bekommen hast oder der nicht vorliegt, was auch immer. Und da steht ja mal eine Frage drin, entweder für Carola oder für mich. Und du bist bereit, und das finde ich total großartig, jetzt diese Frage zu improvisieren.
Die Frage aus dem Off. Carola und Olaf haben keine Ahnung, was unser heutiger Gast gleich in Erfahrung bringen möchte. In seinem mitgebrachten Umschlag steckt eine Frage, die sich die Podcast-Redaktion ausgedacht hat.
Carola, worauf freust du dich in diesem Jahr am meisten?
Worauf mich am meisten freue, tatsächlich auf den Sommer, wo ich mich mal um meine eigenen Projekte kümmern kann. Weil wenn man viel mit der Steuerbranche zu tun hat, ist das erste Quartal immer voll und das letzte Quartal ist immer voll. Und wenn dann die meisten Leute im Urlaub sind, kann ich auch mal nach meinen eigenen Sachen gucken, vielleicht noch mal ein kleines Kochbuch schreiben oder so. Darauf freue ich mich tatsächlich, weil wenn man im digitalen Marketing ist, lernt man ja auch am meisten, indem man Sachen selber umsetzt. Ne? Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Mir ist noch eine Frage eingefallen. Du hast gesagt, bevor du Steuerberater geworden bist, bist du schon Unternehmer gewesen. Seit wann bist du denn Steuerberater?
Ich bin Steuerberaterprüfung habe ich 2023 Frühjahr 2023 abgelegt. Ich habe mich dann Anfang 2024 offiziell bestellen lassen. Und ich weiß nicht, ob ich mich vorher als Unternehmer bezeichnen würde oder als Selbstständigen. ist eine Definitionsfrage. Aber ich habe jedenfalls vorher schon so ein bisschen was als Selbstständiger ausprobiert und schon so ein bisschen gelernt, wie funktioniert Marketing, wie funktioniert Verkaufen. Das hat mir natürlich viel dabei geholfen, sich dann im Steuerbereich später selbstständig zu machen.
Ja, es ist ja auch so, man muss ja unternehmerisch denken als moderner Steuerberater, sonst merken die Leute ja gar nicht, was man kann. Also wenn man sich nicht vermarkten kann, hat man ja alle Mandate und nicht die, die man will. Ne? Also man muss sich positionieren, man muss sich spezialisieren, man muss zusätzliche Angebote haben, um erfolgreich und entspannt zu arbeiten, meine ich, in diesem sehr stressigen Markt. Was wären denn jetzt deine Tipps für Leute, die jetzt eine Steuerkanzlei haben und die sagen so, es muss jetzt endlich digital werden. Wie würdest du so einer Kanzlei raten, einzusteigen? Also sie könnten bei euch eine Schulung buchen, oder? Oder betreut ihr sowas auch? Oder wie sind da die Abläufe?
Also ich sag mal, Novist macht letztlich genau das. Schulungen bieten, Kurse bieten, Support bieten, tägliche Live-Calls. Wir machen sehr viel, um sozusagen die Kanzleienhaber an die Hand zu nehmen. Aber mal unabhängig davon, wenn man das allgemein formulieren will, ich würde im ersten Schritt immer überlegen, was ist eigentlich die Strategie dahinter. Und damit meine ich, dass die meisten Kanzleienhaber zum Beispiel gar nicht so richtig wissen, wo steht eigentlich unsere Kanzlei aktuell. Also mal so eine richtig umfangreiche Ist-Analyse, sich nicht nur den Deckungsbeitrag pro Mandant anzugucken, sondern wirklich mal in die Tiefe zu gehen, welche Mandate arbeiten denn digital, welche arbeiten noch nicht digital, was bedeutet überhaupt digital, also wo haben wir digitale Belege, wo haben wir eine digitale Bankanbindung, da gibt es ja alle möglichen Dinge. In DATEV nennt man das die ISWL-Mandantenanalyse, die würde ich quasi mal machen, die würde ich nebeneinander legen mit den Deckungsbeiträgen. Meistens gibt es da auch einen Zusammenhang, ja, je digitaler, desto höher ist meistens der Deckungsbeitrag, zumindest mal, wenn man es richtig macht. Das heißt, da kann ich schon mal sehen, wo stehe ich gerade. Und dann würde ich mir genauso überlegen, wo soll die Kanzlei in 5 Jahren hin? Und auf diese Frage können die meisten Berater gar keine richtig klare Antwort geben. Und damit meine ich vor allem, was willst du anbieten? Was willst du vielleicht nicht mehr anbieten? Mit welchen Mandanten willst du arbeiten? Mit welchen Mandanten willst du vielleicht nicht mehr arbeiten? Weil auch da sind die meisten, ich habe die Erfahrung gemacht, viele Steuerberater sind immer so sehr nett und leiden an so einem Helfersyndrom und versuchen es irgendwie jedem recht zu machen und lassen sich teilweise auch von Mandanten auf der Nase rumtanzen, wo es nicht sein müsste. Und da mal wirklich die harte Linie zu fahren und zu sagen, Moment mal, bei meiner Kanzlei geht es nicht darum, dass ich einfach nur ausgelastet bin und beschäftigt bin, sondern es geht ja darum, dass die Kanzlei zu mir als Unternehmer passt. Also letzten Endes muss ich die Kanzlei in meinem Leben anpassen und nicht umgekehrt. Also zu überlegen, was will ich denn eigentlich und wo soll das Ganze in 5 Jahren stehen. Und wenn man diese beiden Schritte hat, also die Ist-Analyse, der 5-Jahres-Plan, dann ergibt sich daraus automatisch eine Gap. Und für diese Gap muss ich halt überlegen, wie ich die fülle. Was ist jetzt mein konkreter Umsetzungsplan? Und da gibt es dann so Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel, wie viel DATEV will ich denn in meiner Kanzlei? Weil es tun sich mittlerweile so viele Tools außerhalb der DATEV auf. Damit meine ich jetzt nicht nur LexisOffice, das sogar noch am wenigsten, weil das ja sehr gut kompatibel ist. Ich meine so Dinge wie Mandantenportale, irgendwelche KI-Lösungen außerhalb der DATEV-Welt. Da leiden gerade alle Steuerberater an so einer FOMO, also Fear of Missing Out, dass sie nicht wissen, welches Tool ist jetzt irgendwie wichtig und welches ist nicht wichtig. Und die Zeit, sich damit zu beschäftigen, ist natürlich auch enorm. Und viele fangen dann an, ein Mandantenportal einzurichten, um nach einem halben Jahr zu merken, dass es gar keinen Sinn für ihre Prozesse gemacht hätte. Also da wirklich mal die klare Entscheidung zu treffen, will ich eine Kanzlei sein, die sehr, sehr viele DATEV-Lösungen nutzt, dann kann ich quasi einfach das DATEV-Standard-Portfolio nutzen. Dann brauche ich mir über diese ganzen Sidequests und irgendwelche Tools, die ich auftun, weniger Gedanken zu machen. Dann habe ich halt andere Themen, dann muss ich halt gucken, dass ich im DATEV-Universum gut zurechtkomme. Oder sage ich, nö, ich will bewusst sehr technologieoffen sein, ich will bewusst DATEV nur in den Kernfunktionen Jahresabschluss und Steuererklärung nutzen und bin gerne bereit, auch mal Microsoft SharePoint als DMS zu nutzen zum Beispiel. Das ist so eine strategische Entscheidung, die muss getroffen werden, aber die kann ich erst dann treffen, wenn ich weiß, wo ich hin will und wo ich gerade stehe. Und dann gibt es natürlich auch noch so Entscheidungen, die man treffen muss, wie zum Beispiel, wie soll mein Tagesablauf aussehen und wie komme ich dahin? So, wenn man das gemacht hat, das ist so dieser erste Schritt, strategische Grundlagen, dann kann man anfangen, konkrete Prozesse zu optimieren. Und da würde ich zum Beispiel immer starten mit der allgemeinen Kanzleiverwaltung, also mit Dingen wie DATEV DMS, also dass die ganze Dokumentenverwaltung, das Fristenmanagement, dass das alles komplett rund läuft. Ich würde anfangen mit so Sachen wie Mandantenkommunikation, also wie tauschen wir Unterlagen aus, wie kommunizieren wir, weil das sind Dinge, wo ich sage, es ist egal, ob wir eine FIBU, einen Jahresabschluss, einen Lohn oder was auch immer machen. Wenn wir dort irgendetwas vereinfachen und effizienter machen, hat jeder einzelne Mitarbeiter einen Nutzen davon, einen Hebel. Auch so Sachen wie Kanzleiabrechnungen. Die meisten schicken ja noch händisch irgendwelche SEPA-Mandate durch die Gegend. Wenn ich sage, da habe ich jetzt irgendeine Vereinfachung und nutze von mir aus Lexware Office mit einem SEPA-Held-Plugin, so haben wir zum Beispiel angefangen. Wir sind mittlerweile auf Stripe gewechselt aus anderen Gründen, aber das ist auch ein Setup, was funktioniert. Da habe ich zumindest schon mal nicht SEPA-Lastschriften, die ich per Post durch die Gegend schicken kann. Und das spart mir bei jedem Mandanten massiv viel Zeit. Also dann würde ich mit den allgemeinen Verwaltungssachen anfangen und dann würde ich mir halt nach und nach FIBU, Lohn, Jahresabschluss schnappen und das einmal durchoptimieren. Und wenn das alles gemacht ist, dann kommt der dritte große Schritt, dann geht es um das Thema Kanzleihandbuch, also das alles mal runterzuschreiben, dass du neue Mitarbeiter mit Hilfe von einem strukturierten Kanzleihandbuch mit Videos, mit allem drum und dran auch einarbeiten kannst. Das gehört nämlich auch dazu. Und dann fängst du langsam an, so weit oder dann fängt deine Kanzlei an, so systematisch zu werden, dass sie immer unabhängiger von dir als Person wird. Und dann kannst du anfangen, entweder zu skalieren, weil dein Kanzleiwachstum nicht mehr von deiner Person abhängt, oder auch einfach mal in Urlaub zu fahren und nach 3 Wochen wiederzukommen und festzustellen, dass der Laden immer noch läuft. Aber das sind eigentlich die 3 Schritte. Strategie als erstes, dann die Prozessoptimierung im Einzelnen, da halt vom Allgemeinen, von der Kanzleiverwaltung Richtung Leistungsprozesse und im dritten Schritt das alles zu dokumentieren, Kontrollsysteme zu schaffen, Führung zu optimieren, damit man überhaupt wachsen kann. Das würde ich sagen, ist so das Novus Framework, was wir unseren Kunden auch beibringen, wo wir Trainings für haben, was sich jetzt bei 300 Kanzleikunden auch schon bewährt.
Ich bin da absolut bei dir und ich finde, das ist ein sehr nachvollziehbar und sehr cooler Ansatz, weil ich das natürlich auch in dem Arbeitsumfeld, in dem ich bin, immer mal wieder mitbekomme. Meine Frage ist, wie bemerkt ein Kanzleiinhaber denn, dass er das wirklich nötig hat? Weil meistens in vielen anderen Unternehmen ist es wirtschaftlicher Schmerz. Das ist ja etwas, das viele Kanzleien so unterm Strich nicht betrifft. Also die sind ja alle immer noch profitabel, einige sogar hochprofitabel. Die Deckungsbeiträge, das hast du genannt, die könnten natürlich besser sein, aber die Summe macht's. Ich sage mal, es gibt eigentlich keinen armen Steuerberater. Es gibt arme Rechtsanwälte, aber Steuerberater betrifft das eher nicht. Und dann ist es ja dieses Helfersyndrom oder ich sage auch immer, Steuerkanzleien und deren Mitarbeitende sind sehr leidensfähig und wollen es dem Mandanten recht machen. Da hast du, das stimmt. Woher kommt dieser natürliche Reflex, dagegen zu sein, einem Mandanten den Finger zur Tür zu weisen und zu sagen, das hat keinen Sinn mehr mit uns?
Das ist... Ja, also das sind ja eigentlich 2 Fragen. Ich sag mal, dieser Reflex, woher kommt dieser Reflex? Aus meiner Sicht kommt das ehrlicherweise aus der Identität. Weil die meisten, also wenn sich ein Kanzleienhaber mal die Frage stellt, nehmen wir an, meine Kanzlei würde ohne mich funktionieren, es würde alles rundlaufen, egal ob ich da bin oder nicht, dann kommt die alles entscheidende Frage, wer bin ich denn dann noch? Und auf diese Frage hätten die meisten Steuerberater keine Antwort, weil die meisten ihren Beruf, nämlich Steuerberater zu sein, mit ihrer persönlichen Identität konnotieren und dass sie auch ihren eigenen Selbstwert an diesem Berufsbild aufhängen. Und das ist auch nachvollziehbar, weil man sehr lange daran arbeitet, diesen Steuerberatertitel zu bekommen und man sehr vieles aufgibt im Leben. Und deswegen hat dieser Titel für das eigene Leben bei den meisten eine hohe Relevanz, weshalb sie eben ihren ganzen Selbstwert daran koppeln. Und genau das ist das Bittere, dass uns das meistens davon abhängt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die uns weiterbringen und wir uns damit selber im Hamsterrad halten. Das heißt, auf der einen Seite, jeder muss sich überlegen, bin ich Steuerberater oder ist meine Person davon abhängig, dass ich Steuerberater bin oder bin ich einfach nur Ken Kuiper und ich habe einen Steuerberatertitel und eine Kanzlei? Also ich muss mich schon davon entkoppeln aus meiner Sicht, damit ich in der Lage bin, auch mal einen Mandanten rauszuwerfen, der irgendwie rummeckert oder auch mal einen Mitarbeiter zu entlassen, der keine gute Arbeit macht. Das ist so. Und die zweite Frage, die du so ein bisschen gestellt hast, war ja die Frage, woran erkenne ich, dass ich sozusagen da ein Problem habe oder dass ich da nachjustieren sollte. Also aus meiner Sicht hängt auch das mit dem ersten zusammen und es ist auch eine Frage der Toleranz. Also zum Beispiel, meine Toleranzschwelle ist sehr niedrig. Wenn irgendwas nicht läuft in einem meiner Unternehmen, raste ich sofort aus. Ich sage nicht, dass das das Beste ist, aber sorgt dafür, dass ich halt Probleme angehe und löse, selbst wenn es für Dritte scheinbar kleine Probleme sind. Und wenn du das halt über einen längeren Zeitraum machst, dann hast du irgendwann halt alle Probleme gelöst, die im Business entstehen und dann musst du quasi zwangsläufig wachsen, damit überhaupt neue Probleme entstehen können, die du lösen kannst, weil alle anderen auf der aktuellen Ebene sind ja schon geregelt. Also aus meiner Sicht ist das eine Frage der Toleranz und viele tolerieren halt sehr viel. Die tolerieren halt, dass sie abends um 22 Uhr noch in der Kanzlei sitzen und halten das für vollkommen normal. Und da hilft halt meines Erachtens einfach mal, die Skala zu verschieben und zu überlegen, ist das so normal, dass ich irgendwie um 22 Uhr arbeite? Ist das auch so normal, dass ein Mandant immer erst mit 2 Monaten Verzug seine Rechnung zahlt? Aus meiner Sicht ist das nicht normal. Ich habe gesagt, es gibt bei uns da keine Toleranzschwelle. Nach 7 Tagen sind alle Rechnungen fällig. Nach 30 Tagen wird das Mandat automatisch gekündigt. Da gibt es einen Prozess für. Wie bei einer Versicherungsgesellschaft, da habe ich nicht mal mehr Einfluss. Das System schickt automatisch die Mandatskündigung, wenn die Rechnung nach 30 Tagen noch offen ist. Das ist alles durchsystematisiert und da habe ich auch gar keinen Schmerz. Und auf dieser, also letztlich ist das eine Frage von Toleranz und von Konsequenz. Und je konsequenter und toleranter du bist, desto besser funktioniert es. Und ich sag mal, du hast natürlich auch recht, es gibt insofern keine armen Steuerberater. Aber auch da ist es wieder eine Frage der Skala. Ich kenne schon viele Steuerberater, die 60 bis 80 Stunden die Woche arbeiten und mit 120.000 Euro Gewinn rausgehen, wo ich sage, das ist einfach zu wenig, gemessen an der Haftung, gemessen an dem Einsatz und auch gemessen an dem Skill, den du hast. So, und wenn man jetzt aber sagen würde, ich gebe mich mit 120.000 Euro nicht mehr zufrieden, dann würde man ja auch diesen Schmerz spüren und würde auch den Druck spüren, endlich mal zu handeln und tätig zu werden. Aber die meisten geben sich halt mit wenig zufrieden. Die haben halt keinen allzu hohen Anspruch an das, was sie da verdienen wollen. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der jetzt zuhört. Ich meine, ich nehme ja auch den Mund jetzt relativ voll, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen Zuhörer trotzdem. Ich bin ein Typ, ich bin 27 Jahre alt, meine Firmen machen mehrere Millionen Jahresumsatz und ich bin finanziell im Prinzip durch. So, und vielleicht stört das jetzt jemanden so stark, dass dieser junge Typ, der da den Mund so voll nimmt, quasi finanziell erfolgreicher ist, als es viele andere Steuerberater sind, die das seit 20 Jahren machen, dass man endlich ins Handeln kommt. Von mir aus gerne.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das mache ich selten, aber da ziehe ich meinen Hut. Das ist deswegen, und wir wussten ja, wen wir uns einladen und dass das hier jetzt aber dass das jetzt auch nicht der Wettbewerb im Wattebäuschen rollen wird oder sowas. Ich finde das großartig und ich finde das auch gut, dass du da so raushaust. Und das ist ja oftmals das Thema, an dem ich stehe. Du kannst viel erzählen, aber du hast keine Kanzlei zu leiten, Olaf. Nein, habe ich nicht, bin kein Steuerberater. Und wenn das dann mal jemand sagt, der das eben halt hat und auch Unternehmer ist, Chapeau, das finde ich großartig und da auch wirklich mal den Finger in die Wunde legen und sagen, so ist das. Und wenn irgendjemand damit ein Thema hat oder sowas, dann darf er sich im Nachhinein gerne mit dir auseinandersetzen und dieses Gespräch weiterführen. Da bin ich mir relativ sicher, da scheust du dann auch keinen Dialog.
Nein, also der Punkt ist ja, mir ist das ja auch wirklich super, super wichtig, dass alle Kunden, die bei uns sind, also die auch wirklich bei uns auch Geld ausgeben, um zu lernen, wie man halt konsequenter wird, wie man natürlich auch auf der rein strategischen Ebene, unabhängig vom Mindset, bestimmte Prozesse optimiert. Mir ist das schon wichtig, dass da alle mit einem sehr großen Mehrwert rausgehen. Und wir bieten bei Novis einen Support, der schon sehr hoch ist. Und wir können auch auf jeden Fall sagen, die allermeisten Kanzleien, die zu uns kommen, verdienen danach auf jeden Fall mal mehr Geld, haben weniger Stress und haben rundere Prozesse, die einfach laufen. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu bemessen. Also es ist eine Steuerberatung, es ist schwer, einen Euro-Betrag dran zu schreiben, wenn du jetzt einen Prozess verbesserst. Wie viel Geld hat dir das jetzt eingespart? Das ist manchmal schwer zu tracken. Aber wir haben halt 300 Kanzleikunden. Wir haben mehrere tausend Leute auf unserer Plattform auch drauf. Und die sind wirklich dabei, sich die Kurse anzugucken. Die setzen Dinge um. Die schicken uns Links von ihren Kanzleihandbüchern und sagen, guck mal, wir haben alles, was wir in unserer Kanzlei haben, jetzt in diesem schönen Handbuch dokumentiert. Und da ist sogar noch eine KI drin. Und der Mitarbeiter kann jetzt einfach die KI fragen, wie wird bei uns die Kaffeemaschine gesäubert, und kriegt auf einmal ein Lernvideo. Das ist quasi der Impact, den wir messen können. Der ist da. So, und mein Ziel ist natürlich nicht anzugeben oder irgendwie einen auf dicke Hose zu machen, sondern einfach jeden dazu zu motivieren, seine eigenen Standards anzuheben. Und ich selber bin auch jemand, der auch natürlich selber Coachings bucht, aber ich buche das halt bei Leuten, die halt 8-stellige Unternehmen führen, und die helfen uns dann dabei, auch auf dieses Level zu kommen. Und genauso kann ich halt sagen, okay, wenn ich jetzt selber Unternehmer bin, zwei Unternehmen habe, die 7-stellig sind und die gut funktionieren, das innerhalb von 1-2 Jahren gerade mal Gründungszeit, wir fangen ja jetzt gerade erst an, dann kann ich zumindest mal dem Steuerberater, der jetzt mit 600.000 Euro Jahresumsatz unterwegs ist mit 3-4 Mitarbeitern und nicht weiß, was die Zukunft bringt und wie er diese ganzen Technologien und KI und so weiter implementiert, oder auch die größeren Kanzleien, die ja häufig auch nur ein Sammelsurium mehrerer kleinerer Kanzleien ist. Also auch die 30-Mann-Kanzlei hat dann meistens irgendwie 5 Partner und jeder Partner hat 6 Mitarbeiter. Also es sind quasi auch 5 Kanzleien konsolidiert. Die haben die gleichen Probleme wie eine kleine Kanzlei, haben nur bestimmte Sachen zentralisiert. Denen können wir halt zumindest dabei helfen, einen Mehrwert zu bieten. Und das ist mir immer ganz wichtig. Und wenn es notwendig ist, den Finger in die Wunde zu legen, dann mache ich das natürlich gerne.
Oh, das ist super spannend, aber uns läuft leider die Zeit ein bisschen davon. Oder Olaf sagt immer, wir sind im, sagst du immer, wir sind
im, im Spätherbst unserer Folge angekommen, aber ich würde ganz gerne noch eine Frage stellen. Wir haben jetzt ganz viel von Steuerberatern gesprochen und von Steuerberaterinnen, die du da betreust, aber du betreust ja auch Leute, die noch auf dem Weg dahin sind. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir auch unter den Zuhörenden Leute haben, die auf dem Weg zur Steuerberaterprüfung sind und du gibst auch denen Tipps und Tricks. Lass mal 2 pro bono, 3 raus oder sowas, wo du sagen kannst, damit fängst du richtig an, damit bist du automatisch schon auf einem guten Weg, weil dass der Weg dann gut ist oder sowas, dafür wärst du ja schon fast ein leuchtendes Beispiel.
Du meinst jetzt im Kontext Kanzleigründung oder zur Vorbereitung des Examens?
Nee, zur Vorbereitung des Examens.
Ja, also ich würde so viele Klausuren schreiben, wie es geht. Klausuren sind eigentlich das einzig Relevante. Und was viele nicht verstehen, ist, dass Klausuren schreiben eine eigene Disziplin ist. Also genauso wie das Fach Umsatzsteuer ein eigenes Fach ist, ist eben auch das Fach Klausurtechnik ein eigenes. Und das kann man nur trainieren, indem man Klausuren schreibt. Es gibt viele, die sehr gut sind, aber die scheitern halt an diesem Stil und dann bestehen die trotzdem nicht. Also Klausuren schreiben, so viel es geht. Ansonsten Schritt 2, die Phase der Prüfungsvorbereitung nutzen, um widerstandsfähiger zu werden, Resilienz aufzubauen, weil man zerbricht teilweise unter der Last des vielen Stoffes, den die Steuerberaterprüfung mit sich bringt. Und man muss sich aber immer dessen bewusst werden, weil das viele denken, ja, wenn ich erstmal Steuerberater bin, wird es besser. Nee, es wird danach eigentlich noch schlimmer. Also insofern, die Steuerberaterprüfung ist eine wunderbare Gelegenheit, um sich selber ein bisschen Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Weil du hast auch nach der Steuerberaterprüfung hast du eben die ganzen Themen. Mandanten nicht bezahlen, Mitarbeiter, die einem auf der Nase rumtanzen, die ganze Lostness, die Frage, welche Tools ich jetzt nutzen will, für wen will ich überhaupt arbeiten, wie verändert sich der Beruf im Zeitalter von KI, das setzt auch sehr viel unter Stress, aktuell zu Recht aus meiner Sicht auch. Also da gibt es so viele Themen, die auf einmal nach der Prüfung kommen, die genauso anspruchsvoll sind wie die Prüfung. Da braucht man sich nicht der Illusion zugrunde zu legen, dass es danach einfacher wird. Deswegen nutzt das als Chance, seht das gar nicht negativ, dass es so stressig ist und dass es so schwierig ist, sondern nutzt das einfach als Chance, um zu sagen, ist mir egal, wie schwer es ist, ich stehe es trotzdem durch und macht mich letztlich nur stärker mental. Und Tipp Nummer 3, versuch einfach den Druck auch ein bisschen rauszunehmen. Knüpf nicht deinen Selbstwert zu sehr an das Steuerberaterexamen. Dadurch, dass die Leute sich so intensiv damit beschäftigen, denken sie, ihr ganzes Leben würde sich nur noch darum drehen und denken dann auch, wenn die Steuerberaterprüfung vielleicht im Erstversuch in die Hose geht, dass ihr Leben jetzt irgendwie keinen Wert mehr hätte und Co. Ist nicht so. Das Problem taucht immer auf, wenn man zu viel eine Sache gleich oder zu intensiv eine Sache macht, dann dreht sich das ganze Leben darum. Aber werd immer bewusst, es gibt im Leben noch viel mehr als das Steuerberaterexamen. Es kann sein, dass du diesen Titel in 10 bis 15 Jahren gar nicht mehr brauchst. Wer weiß, wie sich die Welt entwickelt, wie sich Deutschland entwickelt, wie sich die KI entwickelt. Ich würde da mal ganz entspannt bleiben und das einfach als Teil des großen Ganzen sehen. Das ist ein Titel, den nimmt man mit und im Zweifel macht man einen zweiten und dritten Versuch und gut ist.
Ich spoiler mal und würde sagen, wir hören uns noch mal wieder. Da folgt noch mal eine Einladung, sehr gerne.
Vielen herzlichen Dank. Und ja, Olaf hat recht, wir sehen uns bestimmt noch mal, wenn du magst. Ne?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.
Let's Talk About Tax, der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.